Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, Jesus Christus, unser Herr. Amen. Liebe Gemeinde, ich habe euch etwas mitgebracht, ein Faden. Den kann man von da ganz hinten sicherlich nicht sehen und hier vorne liegt es auch nicht an euren fehlenden Dioptrien in den Augen, aber es ist ein Faden, in der linken Hand ein Ende und in der rechten Hand ein Ende. Sieht jeder, nicht sofort, wenn er könnte. Also, dieser Faden, dieser rote Faden, den habe ich euch mitgebracht, weil ich meine Predigt überschrieben habe, der rote Faden. Und in deinem Leben gibt es auch so einen roten Faden. Ich lege den mal gerade zur Seite, Dankeschön. So, und das können wir nicht sehen, das wissen auch nicht alle, aber diesen roten Faden, den gibt es. Und er hat auch für dich viel Gewicht. Du spürst ihn. Irgendwann hast du gemerkt, dass dein Leben einen inneren Zusammenhang hat. Es ist nicht alles zufällig, was dir passiert. Eins hängt am anderen. Dir klebt das Pech an den Stiefel und was du anfasst, gelingt nicht. Der rote Faden ist dein Pech. Dein Vater war alkoholkrank und du heiratest wieder einen Alkoholkranken. Warum? Wer ist schuld? Alle anderen, du selbst. Wir können das jetzt nicht alles klären. Manches ist auch viel zu persönlich, als dass es auf eine Kanzel gehörte. Und deshalb heißt unser roter Faden heute für diese Predigt erstens der rote Faden, der eine Schuldgeschichte ist und deshalb zur Schlinge wird. Zweitens der rote Faden, der eine Vergebungsgeschichte ist, gefärbt vom Blut von Jesus. Und drittens, der rote Faden, der eine Heilsgeschichte ist, die ganz persönliche Geschichte Gottes mit dir, in der er dich wie mit Seilen hält, damit du nicht abstürzt. Und bei alledem gucken wir Gott ins Herz und entdecken den roten Faden im Chaos dieser Welt und deines Lebens, den roten Faden seiner Liebe. Um das zu verstehen, hören wir eine unglaubliche Geschichte aus der Bibel, aus 1. Mose 50. Ich lese es uns vor und wir stehen vor Gottes Wort auf. Die Brüder Josefs aber fürchteten sich, als ihr Vater gestorben war und sprachen, Josef könnte uns Gram sein und uns alle Bosheit vergelten, die wir an ihm getan haben. Darum ließen sie ihm sagen, dein Vater befahl vor seinem Tod und sprach, so sollt ihr zu Josef sagen, vergib doch deinen Brüdern die Missetat und ihre Sünde, dass sie so übel an dir getan haben. Nun vergib doch diese Missetat uns, den Dienern des Gottes deines Vaters. Aber Josef weinte, als sie solches zu ihm sagten, und seine Brüder gingen hin und fielen vor ihm nieder und sprachen, sieh, wir sind deine Knechte. Josef aber sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Stehe ich denn an Gottes Statt? Ihr gedachtet es, böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es, gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten, ein großes Volk. So fürchtet euch nur nicht. Ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Und nun öffne uns, Herr, dein Wort, das es zu uns spricht. Amen. Der rote Faden, der erstens zur Schlinge wird, das ist eine happige Geschichte, von der hier die Bibel erzählt. Ein Familiendrama à la Hollywood. Josef ist Nachkömmling und wird vom Vater verwöhnt, verhätschelt, verzogen. Und so etwas geht bekanntlicherweise selten gut. Und so rächen sich seine Brüder und verkaufen ihn mit 17 Jahren nach Ägypten in die Sklaverei. Dem Vater Jakob überreichen sie ein blutgetränktes Gewand von Josef. Und so denkt natürlich der Vater, sein Sohn wäre von einem wilden Tier zerrissen. Josef ist verraten und verkauft. Verraten und verkauft. Das kennen wir. Da ist ein Pastor, ein ehemaliger Pfarrer in der DDR und sagte dann, Im Mai 1973 musste ich meine Gemeinde in der Nähe von Sondershausen in Thüringen verlassen. Irgendjemand hatte mich angezeigt, weil ich die Wahlen in der DDR als Betrug bezeichnet hatte. Zwei Stasi-Beamte kamen und erklärten kurz und bündig, so einer wie Sie ist für unseren Staat nicht tragbar. 48 Stunden gaben sie ihm und seiner Frau und den vier Kindern Zeit, um ihre Sachen zu packen. Das Schlimmste aber war, dass die Kirchenleitung ihm auch noch Vorhaltungen machte und eiskalt jede Unterstützung ablehnte. Wie soll man so etwas nennen? Verraten und verkauft. Womit keiner rechnen konnte bei Josef war, dass durch Gottes Führung er vom Sklaven zum Vizekönig wurde. Und als eine Hungersnot im Land ausbricht, da kommen die Brüder nach Ägypten, stehen vor ihrem Bruder. Josef gibt ihnen Nahrung und lässt sie mit der ganzen Familie nach Ägypten kommen. Sie alle werden freundlich aufgenommen. Der Vater Jakob, die Brüder Josefs, alles scheint in bester Ordnung zu sein. Jahre gehen ins Land, dann stirbt der Vater. Da ist auf einmal wieder die alte Schuld präsent, ganz greifbar, die uralte Schuld. Alles steht wieder auf. Die nackte Angst packt sie. Und sie begreifen auf einmal die Logik ihrer Unmenschlichkeit. Jetzt kann es nur noch Rache geben. Jetzt sind sie in der Ohnmacht. Der Mann, den sie in die Zisterne geworfen und für einen Apfel und ein Ei verscherbelt hatten, der hat jetzt Macht über Leben und Tod. Der rote Faden der Geschichte wird schrecklich sichtbar. Es ist der blutrote Faden von Unmenschlichkeit, Unrecht, Rache, Angst, Vergeltung. Und alle Schlitzohrigkeit konnte nicht verhindern, dass sie plötzlich wieder an ihre alten Schuld anknüpfen mussten. Und wie eine Schlinge legt sich dieser Faden um ihren Hals. Nun kommt dieser Vers 20, der zentrale Vers dieses ganzen Textes. Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen. Tja, wenn es nur die Geschichte vom Bruderhass wäre, dann könnten wir uns ja beruhigt zurücklehnen. Das sind ja ganz normale Methoden. Das kennen wir. Entweder aus persönlicher Erfahrung oder von irgendwelchen Leuten. Aber es ist mehr. Wer sind denn diese Brüder? Jetzt passt auf. Sie sind die Keimzelle des Volkes Gottes. Die Keimzelle des Volkes Gottes. Gott hat sie als seine Segensträger auserwählt und durch sie wollte er die Rettung der Welt bauen. Und was ist ihr Beitrag zu dieser Rettungsgeschichte? Nur Zerstörung. Gelb vor Neid verschachern sie den Josef und sie ertragen es nicht, dass Gott durch ihn etwas Besonderes tun will. Und in ihrem Neid schrecken sie nicht vor dem Schlimmsten zurück. Sie sind dabei in einer üblen Weise typisch für uns. Alle ihre Cleverness bieten sie auf, um die Spuren zu verwischen. Sie morden, ohne sich die Hände schmutzig zu machen. Und eigentlich konnten sie sich jetzt ja auch in dieser Situation, als ihr Vater gestorben war, sicher fühlen. Ein paar Kapitel vorher ist davon nachzulesen, dass Josef ihnen schon vergeben hatte. Es war Gras über die Sache gewachsen. Aber als der Vater starb, war alles wieder da. Über Tote kann Gras wachsen. Sie haben keine Macht mehr. Aber Schuld, darüber wächst auch Gras. So wie wenn ein Giftfass heimlich an der falschen Stelle abgelagert wird und mit Erde überschüttet wird. Und selbst wenn Gras darüber gewachsen ist, für die Brüder war das Gift noch da. Es konnte jederzeit gefährlich werden. Dachten sie und versuchten einen üblen Trick. Und da kommen sie auf den Gedanken, im Namen von Jakob, dem Vater, um Schonung und Vergebung zu bitten. Sie schicken Boten und lassen ihm sagen, dein Vater hat vor seinem Tod gesagt, so sollt ihr zu Josef sagen, vergib doch deinen Brüdern die Missetat und ihre Sünde, dass sie so übel an dir getan haben, und nun vergib doch diese Missetat uns, den Dienern des Gottes deines Vaters. Da war ihnen nicht einmal Gott zu schade, als dass er mit in ihr Ränkespiel hineingezogen wurde. Nicht einmal. Josef war so erschüttert, als er diese Botschaft bekam, dass er zu weinen anfing. Und das war nicht die Rührung über ein Schuldeingeständnis, sondern es war wohl vor allem die Erschütterung über die neuerlichen Lügen der Brüder. Denn eine solche letztwillige Verfügung seines Vaters gab es gar nicht. Jakob hatte ja noch vor seinem Tod die Schandtat seiner Söhne gegenüber Josef mitbekommen. Und er wusste, dass Josef seinen Brüdern bereits vergeben hatte. Nein, eine Lüge bringt keinen Ausweg, der ist anders. Und dieser Josef ist mit allem, was ihm geschieht, ein Wegweiser. Und jetzt machen wir einen großen Sprung vom Anfang der Bibel beinahe, von den Erzvätergeschichten, hin zu Jesus. Josef ist ein Typ von Jesus. Der rote Faden der bösen, zerstörerischen Pläne wird in der Leidensgeschichte Jesu wieder sichtbar. Und den einen, an dem Gott wohlgefallen hat, den will man abtun, auf elegante Weise. Die Feinde machen das nicht selber. Sie lassen töten. Sie achten auch beim Morden noch darauf, dass sie sich nicht verunreinigen. Den Palast des Pilatus betreten sie am heiligen Feiertag nicht. Die Leiche des Gekreuzigten darf den Feiertag nicht entheiligen. Sie lassen sie rechtzeitig verschwinden. Sie gedachten ihm Böses zu tun. So fängt dieser Vers ja an. Sie gedachten ihm Böses zu tun. Und das ist das Motto der Leidensgeschichte von Jesus. Das war der erste Punkt. Nun der zweite Punkt, der rote Faden, der rot gefärbt ist vom Blut von Jesus. Aber Gott gedachte es gut zu machen. Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Und das wäre ja schon großartig, wenn Gott nicht von seinem Rettungsplan abließe. Er macht es noch viel großartiger. Er nimmt die bösen Pläne und gebraucht sie, um daraus Gutes zu machen. Und es sah aus, als wären Gottes Pläne von den Brüdern des Josef durchkreuzt worden. Alles scheint schief zu gehen. Niemand kann erkennen, dass in diesem Geschehen irgendein positiver Sinn ist. Nichts Tröstliches ist zu erkennen. Aber jetzt ist es am Tageslicht. Gott hat die bösen Pläne der Mörder gebraucht, um die Mörder vor dem Verhungern zu retten. Das ist geradezu widersinnig. Wenn die Brüder den Josef damals nicht so schändlich in die Sklaverei verschachert hätten, könnte er sie jetzt nicht retten. Er wäre nicht die Schlüsselfigur mit königlicher Vollmacht in Ägypten, wenn sie ihn nicht vor Jahren ins Elend getrieben hätten. Wer will das begreifen? Das zeigt doch eindeutig auf den Kreuzesweg von Jesus. Hier bei Josef ist das Modell für das, was Gott später in Wirklichkeit und ganzer Größe erstehen lässt. Und als der Weg von Jesus ins Leiden gehen soll, da warnt Petrus, das geschehe dir nur nicht. Und das verhüte Gott. Das darf nicht sein. Dann ist alles verloren. Und nun musste man zugespitzt sagen, wenn der schreckliche Verrat des Judas nicht gewesen wäre, wenn nicht die Ungerechtigkeit der jüdischen und römischen Behörden und der schleimige Opportunismus des Pilatus gewesen wären, wo wären wir heutigen dann? Jesus wird in die schrecklichste Not gestoßen, damit wir daraus gerettet werden. Josef hat das so von sich gesagt. Da hat Gott mich vor euch hergesandt, um euch ein Übrigbleiben zu bereiten und euch am Leben zu erhalten, zu einem großen Entrinnen. Wie kann das sein? Diesen Faden kann keiner von uns spinnen. Den können wir noch nicht einmal im Gewirr dieser blutigen Geschichte entdecken. Aber Gott lässt seinen roten Faden nicht fahren. Der reißt nicht ab. Es ist der Faden, an dem unser Leben hängt. Und weil alles so fremd und unbegreiflich ist, bereitet Gott das schon im Modell vor. Wir sollen vorbereitet sein auf das Unbegreifliche. Und beschämt stehen bei Josef die Brüder jetzt da. Sie dürfen überleben, weil der Bruder den Weg gegangen ist, den ihr Unrecht ihm bereitet hat. Tja, ob wir es begreifen oder nicht, wir dürfen davon leben. Josef weint. Warum? Er war tief betrübt über das Misstrauen, das immer noch in seinen Brüdern steckte. Und so kam es jetzt recht zu Bewusstsein, dass seine Brüder offensichtlich jahrelang so gelebt hatten, als hätte er ihnen nie vergeben. Und ein Ausleger, Ernst Modersohn, hat dazu gesagt, wenn das für Josef so ein Kummer war, dass seine Brüder nicht glaubten, dass er ihnen alles vergeben hatte, was ist das erst für ein Kummer für Christus, wenn man an seiner Liebe, an seiner Gnade zweifelt? Es gibt auch bei vielen Christen den Zweifel. Hat Gott wirklich vergeben, was ich falsch gemacht habe? Kann ich noch einmal unbelastet neu anfangen, als ob nichts gewesen wäre? Und hat mir auch der oder die vergeben, an denen ich schuldig geworden bin? Und wenn solche Zweifel erst mal da sind, dann kommen sie gerne öfter wieder. Und ähnliche Angstzustände können auch im Leben der Völker immer wieder auftauchen. Und immer wieder können sich solche Zweifel breit machen, ob sich die Vergangenheit nicht doch eines Tages rächt. Gibt es eine Lösung? Gibt es andere Lösungen als das Motto, die Zeit heilt alle Wunden? Was läuft da schief? Wie kann es auch anders gehen? Ein Knoten im Seil soll das versinnbildlichen. Nikolaus von der Flüe, der Schweizer Nationalheilige, hielt ein solches Seil mit dem Knoten da drin den zerrissenen Eidgenossen vor und fragte, wie kann ich diesen Knoten lösen, indem an beiden Seiten gezogen wird, indem einer nachgibt und der andere weiterzieht? Auch dann bleibt der Knoten. Er lässt sich nur lösen, wenn beide Seiten nachgeben, einander entgegenkommen, um im Gespräch mit vereinten Kräften das Problem zu lösen. Jede wirkliche Versöhnung muss von beiden Seiten gewollt sein, sonst bleibt alles leeres Getue. Tja, da hat er recht. Jesus hat am Kreuz vergeben, das heißt, er gibt nach. Aber wenn du den Knoten deines Lebens, den Schuldknoten festhältst, gibt es keine Lösung. Nachgeben heißt für dich loslassen. Und dann kannst du dich über Vergebung freuen und siehst, wie Jesus sich mit dir an die Arbeit macht, um dein Problem zu lösen. Schwierig ist es, loszulassen. Du meinst, du musst für alles alleine gerade stehen. Und besonders für seelisch sensible und skrupulös Veranlagte ist das ein Problem. Und deshalb gibt Jesus uns geistliche Hilfestellung. Er schenkt uns das Gebet, das Vaterunser, das heilige Abendmahl, die Seelsorge. Und da darf dir spätestens das zugesagt werden, auf den Kopf zugesagt werden, dir ist vergeben. Du hast jetzt die Vergebung. Nun steh auf und sei gewiss. Bis du lernst und es angenommen hast, es gibt nichts Besseres und Gewisseres als das Kreuz von Jesus. Und die Vergebung von Jesus hat drei Konsequenzen. A, du hast Vergebung bekommen und vergibst und bist nicht nachtragend. B. Vergeben heißt vergessen? Nein. Nur das Gift ist raus. Vergessen wirst du nichts, aber das Gift ist raus. Es lebt nicht mehr. Und C. Vergebung ist nicht einklagbar. Ein Besucher bei mir sagte, ich habe ihn jetzt vergeben. Es war gut gemeint, aber, das sind die drei Konsequenzen. Jetzt kommt der dritte Punkt, der rote Faden, der zum haltenden Seil wird. Der rote Faden, der zum haltenden Seil wird. Da hören wir, um zu tun, was jetzt am Tag ist, nämlich am Leben zu halten, ein großes Volk. Das ist die Geschichte von Josef. Da ist der Faden bei uns angelangt. Wir verschiedenen, wir gegensätzlichen Leute, Wir Heiden, die wir nicht zum auserwählten Volk Israel gehören, wir Feinde, wir dürfen alle mit dazugehören. Viel Volk, ein großes Volk ins Leben gerufen, am Leben erhalten. Um seinetwillen, um Jesu willen dürfen wir leben. Jesus hat Ja gesagt zu dem schrecklichen Rettungsweg Gottes. Und jetzt steht er vor uns, wie Josef vor seinen Mörderbrüdern steht. Und er will keine Rache, sondern er will uns das Leben austeilen. Er will unsere Versorgung sein. Er will, dass wir der Not des Verhungerns entrinnen. Unsere Seele wird durch ihn gesättigt. Er bringt uns durch. Sein roter Faden wird zum haltenden Seil. Über dem Ganzen steht das große Aber Gottes. Aber. Aber. Und wer sich einmal die Mühe macht und die Kapitel vor durchliest, die Josefsgeschichten, 13. bis 14. Kapitel, spannend, ich verspreche es euch, der wird immer wieder dies entdecken. Aber Gott. Aber der Herr war mit Josef. Aber der Herr war mit ihm. Und dann geht es weiter. Aber Gott, sagte er seinen Brüdern, hat mich vor euch hergesandt, dass er euch übrig erhalte. Gottes Plan ist es gewesen, nicht das, was ihr mit mir gemacht habt. Gottes Plan. Nicht ihr habt mich hierher gesandt, sondern Gott. Aber Gott. Und dann noch einmal, ihr gedachtet es, böse mit mir zu machen. Aber Gott gedachte es, gut zu machen, dass er täte erhalten viel Volk. Aber Gott, das ist es. Mag dein Leben aussehen, wie es aussieht. Es mag sein, dass du dich fühlst wie Josef, verraten und verkauft. Aber Gott hat einen Plan mit dir. Seinen unauslöschbaren, unverwechselbaren Plan. Auf krummen Linien schreibt Gott gerade. Aus Gift der Bosheit macht er Arznei. Aus Tod macht er Leben. Aber Gott. Gott funktioniert das Teuflische um zum Heil. Und das sehen wir am deutlichsten auf Golgatha, wo Jesus Christus hängt, wo die Hölle sich die Hände reibt und die Dämonen sich ans Kichern. Gott in Jesus tot, aber Gott nimmt noch den Triumph des Satans am Karfreitag und macht ihn zum Triumph Gottes über ihn. Aber Gott. So ist das. Auch die Schuld der Menschen muss noch dem Heil Gottes mit dieser Welt dienen. So ist das. Gott gebraucht die krummen Touren der Brüder. Gott gebraucht ihre Schuld und unsere Schuld und vermag sie zum Guten zu wandeln. Aber Gott. Ein deutscher Dichter hat gesagt, wenn Gott die Orgel spielen will, dann muss der Teufel dem Blasebalg treten. Recht so. Und Luther hat noch ein schönes Wort mit dazu gesagt und sagt, der Teufel schafft den Düngemist für Gottes lieblichen Weinberg. Natürlich wird der Teufel nichts anderes produzieren als Unrat, Mist. Aber Gott macht Dünger daraus. Wir kennen das. Jedem ist das bewusst, ein Wort, das wir schon oft gehört haben. Vielleicht zu oft, um es noch in seiner ganzen Lebendigkeit durchbuchstabieren zu können. Nämlich aus Römer 8, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Alle. Einfach alle. Aber Gott. Dietrich Bonhoeffer hat 1943 in Widerstand und Ergebung geschrieben, ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Das stand über dem Leben von Bonhoeffer. Das steht auch über deinem Leben. Die Geschichte Gottes mit seinem Volk bis auf den heutigen Tag. Aber Gott, aber Gott. Wie wird das sein, wenn wir eines Tages über kurz oder lang, je nachdem, wie lange wir noch leben, Josef sehen werden? Wie wird das sein, wenn wir nicht nur Josef sehen, sondern Jesus sehen? Unvorstellbar. Wie wird das sein, wenn wir mit Blick auf die Geschichte Gottes roten Faden darin entdecken? Wir haben ihm ins Herz geschaut. Der rote Faden seiner Heilsgeschichte wird offenbar und seine Liebe zu dir und seine Vergebung ein haltendes Seil. Wie wird das sein? Ich kann es nicht erklären. Ich ahne es von ganz, ganz ferne. Ich ahne es nur. Es muss unvorstellbar schön sein. Versprochen und gehalten, erfüllt und getragen. So ist Gott zu uns. Der rote Faden, ihr seht ihn wieder, der wird zur Schuldgeschichte, verraten und verkauft. Der rote Faden, rot gefärbt vom Blut, ist eine Vergebungsgeschichte, vergeben und vergessen. Und der rote Faden, der zum haltenden Seil wird, eine Heilsgeschichte, versprochen und gehalten. Amen.